herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Herzliches Willkommen hier zum KI News Talk. Ja, so ein Verhaspeler gleich in der ersten Silbe. Kann auch mal sein. Da seht ihr, ist keine KI, die hier spricht, sondern das sind Christopher und Gerald, meine Wenigkeit, live hier auf diesem Audiokanal. Und wir werden uns heute beschäftigen mit der ein oder anderen Studie, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Denn in diesem Sommer, wo man so denkt, das wäre ein Sommerloch, ist eine ganze, ganze Menge los. Und bevor wir in die Ferien gehen, gibt es einfach mal was ganz Aktuelles, was für dich interessant sein könnte, weil du kannst das Thema KI dann viel, viel besser für dich einordnen und auch schauen, wo du vielleicht deine Aktionen und deine Learnings hinbuxierst, wenn du dich mit KI beschäftigen möchtest oder sogar musst. Ja, Christopher.
Hallo Gerald, ja. Hallo. Die Studienfront ist heute unser Thema.
Studienfront, ja. Also man denkt jetzt irgendwie, das wird jetzt hier wissenschaftlich irgendwie so. Ich hatte ja letztes, muss ich ja kurz, ganz, ganz, ganz kurz anteasern, einen Vortrag gemacht und da habe ich dann, ich glaube, es waren nur zwei Charts gezeigt mit Tabellen, in denen Zahlen drin standen. Und da wurde mir im Nachgang, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber gesagt, naja, das wäre ja ganz schön wissenschaftlich, ne? Okay, also wir scheinen in Zeiten von Trump und Verschwörungstheorien in der Tat in die Richtung zu gehen, dass wenn eine Buchseite schon eine Zahl hat, das offensichtlich dann schon nach Wissenschaft riecht. Das ist ein bisschen zu zynisch mal anzuteasern.
Ja, aber ich denke, wir machen es wie die anderen Podcasts auch sehr verträglich. Ihr könnt da mit Sicherheit was mitnehmen und das auch verstehen, müsst nicht erst irgendwo nachschlagen, was das jetzt bedeutet, was wir an Hieroglyphen da von uns geben, sondern das sollte allgemein verständlich sein.
Genau, Christopher. Und zwar, wir haben uns mal zwei, drei Studien herausgesucht. Das heißt also aus dem großen Boost. Und wollen uns das ein bisschen aufteilen. Christopher, du hast eine gefunden, ich habe eine gefunden. Lass uns mal starten. Was hast du da gefunden aktuell?
Genau, also was ich mitgebracht habe, ist die Merriam-Webster AI Trends 2025. Merriam-Webster ist eine, ja, sage ich jetzt mal, bekannte Größe in der Szene des digitalen Marktes, also sie hat früher immer große Reports gemacht, den Merriam-Webster Internet Report. Der hat aber dann irgendwann so sein Ende gefunden. Sie hat auch quasi nochmal unternehmerisch gewechselt, sie war vorher Angestellte, dann hat sie ihre eigene Investitionsfirma aufgemacht und hat jetzt quasi 2025 ihren AI Trends 2025 Report rausgebracht und sie war in der Vergangenheit immer schon sehr bekannt für ihre, sag ich jetzt mal, sehr, sehr guten Internet-Trend-Reports, die extrem ausgefeilt waren, die wirklich interessante Zahlen an den Tag gebracht hatten, die so keiner auf dem Schirm hatte und da muss man sagen, sie hat quasi dieses Vorgehen und diese Art, wirklich sehr interessante Zahlen an den Tag zu bringen, das hat sie jetzt für die KI-Branche, für den KI-Trend sehr, sehr gut wiederholt und auch adaptiert, so was sie in der Vergangenheit eben fürs Internet gemacht hat, jetzt für das Thema KI. Und insofern ein sehr, sehr spannendes Paper, 340 Seiten stark, also eine Menge Inhalt. Fast jede Seite, sage ich jetzt mal, zwei Charts. Und da haben wir so ein paar Highlights, habe ich da mitgebracht, die ich besonders interessant finde. Und du hast, glaube ich, McKinsey, oder? Meine ich, oder?
Ich hab von McKinsey was mitgebracht. Die haben im Januar eine Studie gemacht, die sie dann jetzt im Sommer nochmal wiederholt haben und zu ähnlichen Ergebnissen kam. Und dann noch eine dritte in unserem Bunde, wo es dann ja auch nochmal um die Einführung von KI geht, nämlich vom Deutschen Stifterverband. Der ist eigentlich jetzt gar nicht so als KI-Forschungsorganisation bekannt, aber der hat sich insbesondere mit KI-Kompetenzen in Unternehmen beschäftigt. Ja, und da kam zu einem epochalen Ergebnis, aber das dann später.
Ja, also vielleicht steige ich einfach mal ein, würde so ein bisschen was erzählen über den Merriam-Webster AI Trends Report. Also Was ich sehr, sehr spannend fand, war, dass sie rausgearbeitet hat, dass so das initiale Jahr, wo KI wirklich gezündet hat, 2019 war. Und das nicht unbedingt dem entspricht, was wir so empfinden oder miterlebt haben. Also wir sind ja alle eher so auf 2022, 2023 gepolt, so mit ChatGPT. Aber es war eben schon ein paar Jahre früher, wo wirklich so dieser Durchbruch war. Denn da gab es eine große Hardware-Entwicklung und es gab eine Investitionsentwicklung. Und zwar die Hardware-Entwicklung war, dass Nvidia seinen Volta-Chip rausgebracht hat und der Volta-Chip plötzlich die Kosten enorm gesenkt hat, was die Rechenleistung pro Token, also der Preis pro Token, wurde runtergedrückt. Und so als Beispiel ResNet 50, das Bilderkennungsmodul, was Microsoft gemacht hatte, hat ungefähr so $1,000 an Trainingskosten verursacht. Und 2019 mit dem neuen Volta-Chip waren es dann gerade nochmal $10. Also das mal so als Einordnung, also eine hundertfacher Preisrückgang. Das war so das eine. Das hat plötzlich eben ganz, ganz andere Dinge ermöglicht. Und auf der anderen Seite sind die Investitionen in dem Jahr auch explodiert. Also das erste Mal explodiert. Das ist natürlich danach noch deutlich weitergegangen. Aber 2017 hatten wir 18 Milliarden US-Dollar in Investitionen in KI und 2019 waren das 26 Milliarden. Also da war so ein richtig großer Sprung nochmal da, was die Investitionen in KI angeht. Und deswegen ist so die Mary Mika, so sieht mit ihren Charts und kann man aus meiner Sicht auch gut nachvollziehen, so 2019 so als das Durchbruchjahr, was die KI angeht, also wo wirklich so der Zündfunken da war, dass quasi es tatsächlich losging. Und wenn man so ein bisschen die Analogie in die Vergangenheit nimmt, wäre das so, die Dampfmaschine war zuerst und die Eisenbahn war später. Also das muss ja nicht unbedingt immer zusammenliegen, sondern wenn man sagt so, die Dampfmaschine ist halt so diese Rechenkapazität und an sich die Sprachmodelle und später kam dann so die Eisenbahn, das wäre dann so ChatGPT vielleicht so als Analogie hier. Und das fand ich nun mal ganz spannend, weil wir das beide ja auch in gewisser Weise für uns ja auch so ein Punkt war, wir hatten 2020 über das Buch diskutiert und angefangen dann zu sagen, komm, es macht Sinn, zu dem Thema ein Buch zu schreiben, weil da tut sich extrem viel. Also wir haben ja unheimlich viel entdeckt dann auch bei unseren Recherchen. Das war ja so ein paar Sachen, die ich am Anfang so als Idee oder Ansatz hatte, wo ich dir das gezeigt habe, wo du auch gesagt hast, wow, das ist krass, ich habe das auch schon so an anderer Stelle gesehen, wo wir dann richtig reingegangen sind, gesagt haben, wow, ey, wenn wir da ein bisschen bohren, da kommt ja unheimlich viel, lass uns ein Buch dazu machen. Und jetzt so perspektivisch gesehen aus dem Rückblick waren wir ja sehr früh bei dem Ganzen dabei.
Ja, ich vergleiche das tatsächlich, wenn du so sprichst, mit Ölbohrungen, weißt du? Viele bohren erstmal irgendwie zig Meter in die Tiefe, machen Tests und finden oft nichts. Und wenn du denn was findest, dann sprudelt es und dann baust du deine Bohrplattform auf. Und so war das auch, ne? Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, offensichtlich 2020, mit unserem auch Gefühl natürlich. Und wie du sagst, wir haben dann ein bisschen reingebohrt und dann kam das Öl daraus, kamen die Tools da so aus der Erde geflutscht, die kein Mensch kannte, in Deutschland ja sowieso nicht. Aber auch weltweit nicht sehr bekannt war. Ne? Und dann haben wir halt Öl gefördert. Das ist unser Buch, das ist die Metapher. Ne? Und kaum Buch draußen kam ChatGPT. Und das war dann letztendlich der Diesel, das Gas, das Benzin, das dann daraus dann gewonnen wurde. Ne? Ja. Das ist echt tatsächlich so. Also das ist so, ich glaube, so ein Glück in Anführungsstrichen hat man auch wirklich nicht sehr häufig im Leben.
Das stimmt, ja. Da waren wir wirklich so am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort.
Ja. Ja, aber wir wollen es ja nicht selbst
loben. Ja, genau, nee, das wollen wir auf keinen Fall, sondern wollen eher so ein bisschen weiter tauchen noch. Also was die Mary Mika auch noch rausgearbeitet hat, was sehr spannend ist, finde ich, ist das Thema, wie stark doch diese exponentielle Entwicklung war. Wir wissen das ja alle so, wow, ChatGPT ging ja auch oft durch, dass es extrem stark sich entwickelt hat. Aber sie hat nochmal so ein paar Zahlen oder Vergleiche auch rausgearbeitet, die das nochmal sehr stark auf, sage ich jetzt mal nochmal, verdeutlichen. Also das eine, was ich extrem spannend fand, dass sie nochmal verglichen hat, wie viele Eingaben, sage ich jetzt mal, oder wie viele Jahre hat es gedauert, bis Google auf 365 Milliarden Sucheingaben kam und das waren eben 11 Jahre. Und ChatGPT hat für die 365 Milliarden Eingaben gerade mal 2 Jahre gebraucht. Und das ist schon ziemlich krass. Also das fand ich doch so eine Zahl, die war mir so nicht geläufig, die hatte ich auch bisher noch nie woanders gelesen, aber das zeigt nochmal, was für eine krasse, schnelle Entwicklung ChatGPT genommen hat.
Ja, es ist ja in der Tat und das wissen die Leute von OpenAI wissen ja auch nicht, was denen da gerade passiert. Ne? So, das ist ja kaum zu begreifen. Die kriegen ja Venture Capital, die wissen nicht, wohin mit dem Geld. Und jetzt ist GPT-5 angekündigt. Ich glaube, da haben sie auch wieder einiges herum experimentiert, gerade für die Zielgruppe der Programmierer. Also, ja, wir haben da eine rasante Entwicklung. Ne? Das ist etwas, was hoffnungsvoll stimmt, wie ich persönlich finde. Weil wir in der Gesellschaft und in der Wirtschaft einfach von solchen technologischen Entwicklungen partizipieren. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Menschen Befürchtungen bis hin zu Ängsten. Werde ich meinen Job behalten oder nicht? Kann ich mein Familienhaus da noch abbezahlen oder nicht? Und diese üblichen Ängste halt, die kommen ja bei allem, was außerhalb der Routine passiert. Und das ist so, wie du es gerade so auch beschrieben hast, mit der Entwicklung der letzten 6 Jahre, dass wir einfach in einer Entwicklung sind, der wir nicht mehr folgen können, ne? Der wir rational nicht mehr folgen können und der wir emotional nicht mehr folgen können, weil Technik ist in der Regel sehr unemotional und dann wird es halt schwierig und dann entwickeln wir unsere eigenen Blasen und unsere eigenen Emotionen, die eben das ganze Spektrum der Emotionen halt abbildet. Ne? Ja, aber schon
beeindruckend, oder? Was
da schon so? Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das führt vielleicht auch zu den Studien, die ich auch gefunden habe. Und zwar McKinsey hat bereits schon im Januar, Februar, ich glaube, es war Februar, eine Studie veröffentlicht zur künstlichen Intelligenz und wollte Führungskräften quasi so eine strategische und auch teilweise operative Perspektive für die Nutzung von KI in Unternehmen bieten. Das heißt, die haben das macht McKinsey immer, sich global umgeschaut, ne? Also in ihren Kernmärkten haben denen ihre Befragung gemacht die heißt State of AI, How Organizations are Rewiring a Capture Value. Das ist insofern sehr interessant, weil sie sich eben auch damit beschäftigt haben, welchen Impact, also welchen Wert Unternehmen und damit auch Führungskräfte dann von der AI-Nutzung in Unternehmen haben können. Ja, das ist natürlich auch immer wieder ein Thema, wenn man so ein bisschen, wie wir ja auch in den Themen regelmäßig seit langer Zeit drin sind, versuchen Studien immer den Wert herauszufiltern und natürlich ist der Wert großartig. Während doch an der operativen Front, wenn der Einzelne nun da vor dem Bildschirm sitzt als Mitarbeiter, den Wert nun so gar nicht erkennt. Ja, außer vielleicht Glückwunschkarten schreiben für den Chef oder sowas. Insofern ist ganz interessant, was die gemacht haben. Und die zweite Studie war, die habe ich nochmal rausgesucht, weil sie eben nicht weltweit ist, sondern das Ganze nochmal auf Deutschland herunterbricht. Also so eine deutschlandspezifische Analyse macht. Die kommt vom Deutschen Stifterverband und heißt KI-Kompetenzen in deutschen Unternehmen. Interessanterweise sind die beide zeitgleich entstanden. Und was nun beide Studien sagen, die haben zwei Aussagen, einmal für Deutschland, einmal weltweit im Vergleich. Das ist nicht überraschend, wie ich persönlich finde, aber es ist sehr prägnant. Also hat eine hohe Signifikanz. Nämlich das Ausmaß der ungenutzten Potenziale ist im deutschsprachigen Bereich, in Deutschland im Besonderen, immens. Es ist so signifikant, was wir auch schon irgendwo in einem anderen Podcast auch mal hatten, dass da nämlich so ein riesiger Gap ist, dass nämlich also eine überwältigende Mehrheit der Führungskräfte in Deutschland, nämlich 86% der Meinung sind, dass sie das Potenzial von KI wesentlich effektiver nutzen könnten. Also alle sind der Meinung, ja, das ist da, das geht nicht mehr weg, müssen wir jetzt was machen. Und wenn man das macht, ist das auch toll. dass die meisten sogar zugeben, dass sie aber derzeit weniger als ein Viertel der Möglichkeiten ausschöpfen. Also rund 90% aufgerundet sagen, jo, brauchen wir. 9 von 10 Führungskräften, da muss ich mir überlegen. Du sitzt in der Hotelbar, sitzen 10 Führungskräfte und 9 sagen, jo, müssen wir machen. Und dann gehst du mit jedem Einzelnen ins Gespräch und dann merkst du, dass nur ein Viertel, nämlich 2,5 Führungskräfte an dieser Bar weil aufgerundet sind wahrscheinlich 2,37 oder sowas. Also irgendwie 2 bis 3 Führungskräfte dann sagen irgendwie, ich mache das nicht, ne? So, weil aus verschiedensten Gründen. Das ist interessant, also ein großer, großer, großer Gap. Und noch alarmierender, sagt die Stifterverbandstudie dann auch, dass die Selbsteinschätzung der Kompetenzen nämlich auch differiert. Nämlich 79% der Unternehmen geben an, dass ihre Mitarbeiter oder Mitarbeitenden nicht über die notwendigen Kompetenzen verfügen. Mhm. Wir haben also, alle wollen es machen, Chefs haben keine Ahnung, tun nichts, meckern aber darüber, dass die Mitarbeiter nichts können. Mhm. So, das ist die Situation, die wir da haben. Interessanterweise ist das weltweit nicht anders. Jetzt ist aber, und jetzt kommt die weltweite Studie dazu, dass sie sagen, naja, wenn das weltweit nicht anders ist, wo gibt es denn irgendwo Highlights oder Leuchttürme? Und die gibt es, und zwar in den Großunternehmen, in denen diese digitale Lernkurve oder die KI-Lernkurve schon seit Jahren ernst genommen wurde und dann auch entsprechend angesetzt wurde. Und wer früh begonnen hat, hat heute eine steile Lernkurve und kann die Potenziale mehr ausnutzen als jeder andere oder jedes andere Unternehmen. Ja, für Deutschland zurückgebrochen, nochmal runtergebrochen ist, naja, was kann man da jetzt tun? Das ist ja so der Blick. Und und da geht es einfach in die Kompetenzentwicklung. Also wenn Führungskräfte wollen, aber nicht können und wenn Mitarbeitende aus der Sicht der Führungskräfte auch nicht können oder auch nicht wollen oder warum auch immer, dann ist es in der Regel ja so eine Kompetenzfrage. Und man hat festgestellt dann bei dieser Befragung in Deutschland, dass die wesentlichen Defizite, und jetzt muss man sich mal festhalten, in den grundlegenden Anwenderfähigkeiten stehen. Das heißt, es geht gar nicht darum, Mitarbeiter fit zu machen, KI-Agenten zu bauen und Chat-Bots zu basteln, sondern es geht schon darum, den richtigen Prompt zu finden oder überhaupt formulieren zu können. Also raus aus der Google-Syntax-Suche, Ratenkredit umsonst 0%, so, weißt du, und dann durchdaddeln, sondern es geht darum, mit einer Software, mit einer Maschine in einen Dialog zu treten. Die grundlegenden, und das hat mich geschockt, Anwenderfähigkeiten. Wir sind eben nicht nur abgehängt in Deutschland, sondern wir sind auch noch völligst unfähig, die einfachsten Tools, die so vollidiotensicher sind, in meinen Augen, irgendwie richtig zu nutzen. Wir heißt nicht alle, um Gottes Willen, ja, also wenn du bei dem KI-Thema schon dabei bist, lieber Zuhörer und Zuhörerin, dann fühle ich da bitte ausgegrenzt. Andere mögen sich vielleicht ertappt fühlen und sagen, die lügen da. Wie auch immer, mach dir dein eigenes Bild. Aber das Prompting, das Formulieren von Anweisungen, überhaupt Entscheidungen aufgrund von wenigen oder mehreren Daten zu treffen, sind also wirklich Kompetenzlücken, die weitestgehend in deutschen Unternehmen herrschen. Und deswegen ist das für mich eine Interpretation, dass diese Zahlen, die sowohl weltweit als auch deutschlandweit erhoben wurden, ja völlig natürlich sind. Weil wenn ich zu doof bin, ein iPhone anzuschalten, dann finde ich KI toll, aber bitte nicht mit mir, sage ich dann.
Also ist jetzt wirklich. Ja gut, die Frage ist halt, muss es vielleicht dann auch aus der Ausbildung heraus, Universität oder auch Schule, muss es nicht da auch in die Unternehmen rein theoretisch dann reingetragen werden? Also fehlt es eigentlich auch in der Ausbildungsschiene schon. Also da ist wahrscheinlich so der Punkt auch zu suchen, oder?
Das ist so. Und wenn wir mal so jetzt so uns so anschauen, wie denn so diese digital gestützte Bildung in Schulen aussieht, dann sieht die in der Regel so aus, dass da ein LCD-Display hängt, subventioniert aus Steuergeldern. Und auch auf Netflix-Filme geguckt werden oder ähnliches. Ein Lehrer findet seine Noten nicht aufgrund von Daten durch eine KI ausgewertet, sondern er guckt den an und sagt, den mag ich 2 oder 3 oder 4. So. Und das ist bei den meisten noch so. Und in der Lehrerausbildung ist es ein großer Gap. Da wird auch mit den neuen Technologien wenig oder kaum gearbeitet. Natürlich Ausnahmen bestätigen hier auch wieder die Regeln. Und es werden von Jahr zu Jahr immer 2, 3 mehr in den Schulen. Aber flächendeckend ist das eben nicht so. Und dieses KI-Thema, deswegen sind auch die Daten, die du in der ersten Studie genannt hast, ja so relevant, welches Tempo es aufgenommen hat. Also wir sitzen nicht mehr im ICE, sondern da kommen aus dem Ausland ICEs oder Schnellzüge an, die sind 3-mal so schnell wie wir. Ja, und wir kriegen noch nicht mal den ICE in Deutschland richtig zum Laufen. Das ist einfach so die Geschichte. Und wenn wir diese KI-Kompetenzkrise da nicht irgendwie mal aufheben, dann ist schon übel. Es gibt nochmal global auch für die Personalentwickler unter uns hier ganz interessant. Da wurde nämlich verglichen, wie sieht eigentlich so die regelmäßige KI-Nutzung in der Belegschaft bei den Mitarbeitenden aus. Durchschnitt Europa 36%, jeder Dritte in Europa. Deutschland nur jeder Vierte, etwas unter 28%. USA drei Viertel, 76%. Ja, man sieht also schon, wie kontinental und USA ist eben nicht nur Silicon Valley, ist ja noch viel größer. Die machen ja noch viel mehr. Also wie unterschiedlich, also wie oder an welchem unteren Drittel wir in Deutschland uns da befinden.
Ja, aber wahrscheinlich muss es, denke ich mal, über die Bildungsinstitute halt, also weil das ist ja wieder der Ursprung, wie es in die Unternehmen auch reingetragen wird im Zweifel, oder?
Ja, genau. Also man hat also, auch in diesen zwei Studien auch konkrete Handlungsempfehlungen sich überlegt. Die sind diskussionswürdig, wie ich finde. Ich finde sie etwas zu abstrakt. Also drei konkrete Handlungsschritte für Unternehmen. Das erste gesagt, okay, ein Unternehmen könnte ja so etwas wie ein KI-Kompetenzzentrum entwickeln. Gut, das macht jetzt nicht der Mittelständler mit 16 Mitarbeitern, das ist schon klar. Aber wo es ein Ort, wo man sich als Unternehmer in einen anderen Ort bewegt, im Unternehmen oder in einer Akademie oder sonst wo oder in irgendwelchen Zirkeln, wo wo einfach Best Practices diskutiert werden, Pilotprojekte begleitet bzw. projektiert werden, wo einfach auch Wissen ausgetauscht wird. Da gibt es so einige Zentren. Wir haben in Heidelberg, in Heilbronn so etwas. Wir haben sowas in Heidelberg. Wir haben das in Mannheim bei uns auch. Wir haben das mit der Tool Party, wo wir das ersten Mittwoch tun. Kostenfrei für alle. Also sich da hinein zu bewegen, wäre schon mal ein Schritt. Ne? Der zweite wäre, dass man dann im Unternehmen versucht zu experimentieren. Nicht nur versucht, sondern tut also einen Experimentierraum auch zu schaffen, in dem so man, die sprechen so von AI-Sandboxes, ist jetzt ein sehr technischer Begriff, aber wo Mitarbeiter ohne Risiko sich mit neuen Tools und Anwendungsfällen beschäftigen können und experimentieren können, um halt auch so die Technologie zu entmystifizieren. Weißt du, weil es geht ja nicht um die des Technologie willen, sondern ja eigentlich nur um die Wertschöpfung und Innovation zu fördern. Finde ich ein guter, wenn auch noch immer viel zu abstrakter, weil man muss dann überlegen, wie könnte man das konkret machen. Und last but not least, das dritte ist, da ging man natürlich unser Herz auf, unser beider Christopher, die Vertiefung der Partnerschaften mit Hochschulen und Universitäten. Da kann ich dann nur zu motivieren. Ich meine, wir sind ja nun beide auch Vertreter einer Hochschule. Und sich hier einfach auch die Nähe der jeweiligen Personen zu suchen und zu besprechen, wie kann man hier gegebenenfalls auch staatlich geförderte Projektionen machen und Kooperationen angehen und so, finde ich super. Also ich bin extremst unterwegs und aktiv bei diesen Geschichten und bisher haben da alle immer nur gewonnen, wenn man da zusammenkam. Ne? Das ist also schon auch durchaus eine hilfreiche Geschichte. Dass sowas aus einer Studie kommt, finde ich schon echt beneidenswert. Die gut gemacht.
Ja, das ist schon spannend, oder? Also letztendlich ist so so ein bisschen gut mit der Digitalisierung ist halt schon so ein Problemkind in Deutschland und das letztendlich ist es KI ja auch ein Teil der Digitalisierung, wenn man so will, oder ein weiterer Schritt, der die Digitalisierung als Grundbasispfeiler hat und dementsprechend, wenn es an der Digitalisierung schon, sag ich jetzt mal, mangelt oder schwierig ist, dann ist im Zweifel halt auch, sag ich jetzt mal, der nächste Schritt, die KI, auch wieder so ein Thema, was dann mit im Mangel ist.
Ja, und wir machen ja jetzt schon über Toolparty, wir machen ja diese Schulungen, ja. Wir bieten ja Schulungen und Einzelcoachings ja auch an und die werden auch gut nachgefragt. Aber wir haben uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, Christopher, da sind einfach auch die Budgets nicht dafür da. Also, warte mal, ich habe irgendwo eine Zahl gefunden, da bin ich ja hinten umgefallen, dass in Deutschland es, ich glaube, warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz recherchieren. Das habe ich mir kurz notiert, dass wir in Deutschland die Unternehmen seit über 2,5 Jahren kein Budget für Weiterbildung an ihre Mitarbeiter mehr angeben.
Ja, das ist schon krass, ja.
Also da. Also wo Mitarbeiter gar kein Budget von den Unternehmen kriegen, überhaupt irgendwas in Weiterbildung zu machen. Das heißt, Mitarbeiter wollen vielleicht, vielleicht wollen auch Führungskräfte, aber da sagt der Unternehmer, nee, nee, wir müssen jetzt hier rödeln, ne? Wirtschaftskrise, Rezessionen und so weiter, zack, zack, zack. Das sind die Prios und so weiter. Und dann kommt auf der Agenda erstmal lange Zeit gar nichts. So, das hat aber, guck mal, wenn man das so weiterdenkt, wenn man sich versucht, empathisch jetzt mal in diese Rollen der Führungskräfte oder der Inhaber reinzudenken, dann sagen die natürlich auch irgendwie so, naja, wenn das nicht sofort meine Absatzprobleme oder Herausforderungen löst, dann beschäftige ich mich damit gar nicht. Dann stelle ich mir die Frage, ja, wann denn dann? Also, wann denn dann? Also, wenn die Krise in x Jahren vorbei ist und oder wann? Wann? Also, ich finde das einen kapitalen Fehler und ganz ehrlich und strategisch, also wirklich, also wenn man das justiziert, also wenn man Fehlverhalten von Inhabern justiziabel machen könnte, dann müssten die eigentlich einen Strafbefehl dafür bekommen. Ja, dass sie so wider jeglicher Vernunft und jeglicher Studienlage, die sich immer wiederholen, sagen, ey, ich mach das nicht, ich habe da warum auch immer keinen Bock zu und dann aber in 3, 5, 10 Jahren die Subvention abgreifen und danach schreien, jetzt brauche ich Kohle vom Staat, weil ich mich damit nie beschäftigt habe.
So eine Art KI-Falschfahrer, oder?
Echt? Wirklich?
Ja, also ich meine, wir sehen ja beide, wir haben ja Kontakte und es läuft ja auch, aber es ist halt in der Masse zu wenig, oder? Also ich glaube, es gibt halt immer wieder einzelne Unternehmen, die sehen das, die sind da ganz weit vorne und aber ich glaube, die große Masse, die bewegt sich halt da zu gering und da liegt der Knackpunkt einfach. Also das ist so... Ist das gut? Wahrscheinlich ist das halt auch wieder eher eine Langzeitentwicklung, wie bei so vielen technologischen Sachen.
Also. Ja, ich glaube auch. Ne? Also zeigt ja die Vergangenheit von Glühbirne über Auto und
Eisenbahn. Ja, genau. Also, ich meine, das Faxgerät gibt es immer noch in Deutschland. Ja, und es wird vor allem im medizinischen Sektor sehr intensiv genutzt. Also, meine Frau ist ja in der Physiotherapiepraxis und ohne Fax zwischen den Ärzten und der Physiotherapiepraxis geht gar nichts, weil die Ärzte alles noch faxen, jegliche Rezepte und so weiter. Also, Fax ist da ein Standard-Kommunikationsinstrument in der digitalen Batterie. Und in den großen anderen Bereichen, sage ich jetzt mal, ist das Fax schon komplett ausgestorben. Also insofern, und das glaube ich ist so ein bisschen der Punkt, dass halt diese Adaptionszeitschiene hier, wie bei den anderen Sachen, auch noch sehr, sehr langsam ist.
Ja, aber trotzdem haben wir ein Dilemma, ne? Guck mal, die Züge fahren rasant an uns vorbei. Die Frage, die sich mir laut stellt, ist, wie gehen wir eigentlich mit dieser Schnelllebigkeit tatsächlich um? Und ich kann es ja sehr gut verstehen, dass man im privaten Bereich sagt, okay, slow down und mach mal langsam und nicht so viel Informationen und so weiter. Das ist ja auch alles richtig, aber im Job, also im Beruf, erleben wir eher das Gegenteil. Ich glaube, das kriegen wir Menschen vielleicht gar nicht so zusammen, mit zwei verschiedenen Tempi durch die Gegend zu laufen. Von 9 bis 17 Uhr Vollgas zu geben und dann runterzufahren, oder?
Ja, also gut, ich glaube, nochmal so anzusetzen bei dem Punkt, was ja auch empfohlen ist. Ich glaube, dieser Experimentierraum ist das Wichtigste. Also was ich erlebe, ist, dass ich häufig in Unternehmen begegne, dass es schon eine KI-Richtlinie gibt, aber noch keine einzelne KI-Schulung für irgendjemand gab. Also weißt du, es gibt schon sämtliche 10 Verbote, was nicht darf. Und was nicht geht, und es wurde seit 2 Jahren schon mit dem Betriebsrat diskutiert, ob der Copilot jetzt zwanghaft abgeschaltet wird oder angeschaltet bleiben darf in Microsoft. Ja. Aber kein einziger hat jemals eine Schulung bekommen oder es wurde nur in der Projektgruppe mal mit 2 Leuten irgendwas ausprobiert. Und das ist irgendwie die Diskrepanz, die ich so oft erlebe, wo ich denke, wow, das ist krass. Also das Verbot kam schon sehr, sehr früh. Also was du alles nicht darfst, aber so diese Chance, das mal sich daran zu tasten, das kommt sehr, sehr viel später. Also ich komme oft dann, halte ich KI-Schulung und dann gibt's aber diese 10 Regeln, die gab es dann schon irgendwie seit einem Jahr oder sowas.
Ja. Ja, und ich vermute mal, dass die diese Regeln aufgestellt haben, und vermutlich war das ja eine Gruppe, dass sie sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt haben, sondern dass sie sich oberflächlich mit schwachen Kompetenzen beschäftigt haben. Und dann natürlich mit schwachen Kompetenzen kein Prompting kriegen und dann kommt da nur Blödsinn raus. Da haben die gesagt, da müssen wir schützen. So.
Ja, genau, wahrscheinlich so. Oh, das ist gefährlich. Die Maschine hat da komplette falsche Informationen geliefert. Das müssen wir irgendwie abstellen.
Absolut.
Ja, das ist das Traurige. Also, das wahrscheinlich und genau eigentlich da müsste die Kompetenz sein. Also, da, weißt du, auf dem, sag ich jetzt mal, Vorstandslevel oder, sag ich jetzt mal, auch nächsten Führungslevel, da müsste schon, sag ich jetzt mal, eine sehr gute Kompetenz sein, damit das Potenzial auch richtig eingeschätzt und bewertet wird. Also wahrscheinlich ist es schon ein Bewertungsgrundproblem, das vorliegt.
Das ist ein Bewertungsgrundproblem, genau. Und es ist auch ein Nutzungsgrundproblem, ne? Denn das haben wir beim Internet auch gehabt. Das Internet hatte ja nun viele Jahre Vorbereitungszeit. Da konnte man sich so langsam so reingewöhnen. Die Entwicklung war ja durchaus über Jahre, wenn auch schnell, doch noch nachvollziehbar und erlebbar. Und irgendwann kam ja auch erst 2007 das Smartphone, Internet schon seit 1994 im kommerziellen Bereich. Naja, also man hatte Zeit, ne? Man hat wirklich über 10 Jahre Zeit. Und die Zeit hast du heute nicht mehr. Das ist so das Ding. Und trotzdem ist, obwohl wir Menschen seit Einführung des Internets kommerziell Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen, hat das nicht dazu geführt, dass unser Digital- und Mediennutzungsverhalten jetzt professioneller geworden ist. Also die Menschen daddeln immer noch ohne Ende an ihren Smartphones. Nutzungszeiten von 7 Stunden sind normal am Tag. Je älter der Nutzer, umso länger ist die Nutzungszeit mittlerweile. Das sind gar nicht mehr die Jungen. Das heißt also, es wird viel gedaddelt, wenn man sich genau die Zahlen anguckt, wo was da gemacht wird, dann ist es zu überwiegendem Teil ist es Kommunikation und vor allem Entertainment. Das heißt, auch wenn das Internet viel mehr Möglichkeiten bietet, als nur YouTube-Videos zu gucken oder ähnliches, wird es einfach auch da nicht genutzt. Ne? Und das sieht man bei der KI auch. Es wird dann halt das genutzt, wo man unterhält mich, ich lasse mal meinen Witz erzählen bei ChatGPT.
Ja.
Oder ein lustiges Katzenvideo machen. Ja? Oder ich verarsche meinen Kollegen mal, indem ich dann halt irgendwie auf eine Giraffe seinen Kopf setze im Video. Oder. Und alle lachen sich tot darüber. So, aber so also das Nachdenken darüber, wie Technologien und KI in die Wertschöpfung eingesetzt wird, da streiken wirklich alle. Und ja, ich will ja auch gar nicht verhehlen, dass das ja auch nicht immer so einfach ist.
Das ist schwere Arbeit, würde ich jetzt auch bestätigen. Also sage ich jetzt mal, das gut einzusetzen, bedarf der konsequenten Auseinandersetzung mit den Fähigkeiten der KI und auf der anderen Seite mit meinen Prozessen der einzelnen Arbeitsschritte und sage ich jetzt mal, Gewerke, Wertschöpfung, die ich da mache, um beides zusammenzubringen. Aber also ich meine, was, wenn eins, sage ich jetzt mal, das überall zeigt, es lohnt sich da zu investieren in tiefen Analysen, Kompetenzaufbau, denn das, was ich nachher an Früchten ernte, ist phänomenal. Also die Prozessgewinne, die sind schon sehr, sehr groß. Und das ist eben das Verrückte, dass es Leuchttürme und Beispiele gibt, wo das überall schon funktioniert und die diverse Berichte, so und so viel eingespart, dies gemacht, jenes gemacht. Und trotzdem ist diese erste Hürde aber anscheinend zu hoch, zu schwer, um die zu nehmen, sich da reinzutasten.
Ja, das ist wohl so, ja.
Weil ich würde jetzt mal sagen, ist gar nicht mal so schlimm, wenn die Leute sich mit dem Entertainment da auch beschäftigen, weil dann gehen sie zumindest schon mal mit KI dran und machen was, ja. Also das ist so, dann ist keine Angsthürde da oder es ist, wird mal, also jemand, der schon mal ein Video damit generiert hat, der zumindest auch schon mal gepromptet, der muss ja irgendwie sich was überlegt haben und fest, ja, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, der Hut war jetzt daneben, nicht auf dem Kopf, also muss ich nochmal anders prompten. Und dann fängt ja schon eine Auseinandersetzung an und vielleicht auch dadurch ein Learning. Also, aber es fehlt halt so auf dieser operativen Unternehmensorganisationsebene. Da fehlt halt, glaube ich, sehr, sehr viel.
Und der Ansatz sind
Ja.
grundlegende Fähigkeiten. Das sagen alle Studien gleichermaßen. Die grundlegenden Fähigkeiten sind so eklatant schlecht in den meisten Unternehmen unter den Mitarbeitenden, dass alle, also Makrozahlen, wenn man von oben auf Wirtschaft guckt, darin ihre Ursachen finden. Das ist das Problem. Das heißt also, Leute, drei Beispiele haben wir genannt, was man machen kann. Die Lernräume machen, Experimentierfelder schaffen und so weiter und so fort. Mal zu überlegen, okay, ob man da vielleicht nicht doch noch einen Euro hat, um irgendwie ausgewählte Mitarbeiter oder idealerweise alle an dieses Thema heranzuführen. um dann das Innovationspotenzial im Unternehmen zu heben, zu identifizieren, zu heben und vielleicht gezielt, nicht alles, aber gezielt fortzuführen. Also so würd ich das machen. Also
würde ich auch, ist ein gutes Fazit, oder? Dass wir sagen, ja. Also auf der einen Seite sehen wir exponentielles Wachstum von dem ganzen Thema, riesige Investitionen, riesige Fortschritte. Ja. Und auf der anderen Seite eine extrem niedrige Adoption. Und unsere Empfehlung wäre letztendlich, oder was aus den Studien auch rauskommt, Experimentierräume schaffen, alle heranführen und durchaus auch, sage ich jetzt mal, in Fortbildung investieren, weil die macht sich bezahlt auf lange Sicht.
Ja, genau. Das könnte man wieder meinen, naja, die Jungs machen ja, bieten ja Fortbildung an. Jo, machen
ja
wir.
Gut, ihr könnt die auch woanders machen. Also aber, jetzt mal genau. Ganz, ganz platt gesprochen. Also ich jetzt gesamtwirtschaftlich gesehen, glaube ich, egal wo die gemacht werden, es macht Sinn, also in KI-Fortbildung zu investieren. Und sei es nur der Online-Kurs für 9,99 Euro, der die 5 besten Prompts zeigt, wo man sich reinarbeitet oder ähnliches. Ja, genau. Also, und es gibt ja auch unheimlich viel kostenlos. Also es muss ja nicht mal so teuer sein. Es muss, dann könnte man sagen, okay, wenigstens die Zeit wird dann freigeschaufelt, dass jemand eben mal einen Tag frei bekommt und dann eben, es gibt ja auch von Google diverse KI-Schulungen, die umsonst sind, von Microsoft und so weiter. Und ja, genau. Da gibt es ja schon einiges. Also insofern glaube ich, es ist nicht mal, wird schon die Zeitfreigabe würde schon reichen, um irgendwas bewegen zu können.
Genau. Ja, dann sagen wir mal, herzlichen Dank für die anhaltende Aufmerksamkeit heute. Leitet diesen Podcast gerne weiter an all die, an eure Chefs, ja, die das nicht glauben. Also leitet
ja, einfach weiter. Also wir packen die Studien in die Shownotes auf alle Fälle. Also
Studien
die
kommen in
Mary Meeker und die anderen Studien auch. Und ich denke, genau. Spätestens wenn das vorgelegt wird, wird nochmal klar, was da passiert und wie wichtig das ist, oder?
Genau, und dann lasst ihr doch gleich, dann, wenn ihr das eurem Chef schicken wollt, macht ihr eine schöne Management-Summary, schreibt drüber, macht mir eine Summary der Studie von Stifterverband oder so, auf die Branche bezogen, wenn ihr, keine Ahnung, was Dienstleister seid, auf meine Dienstleistungsbranche für. Und dann kommt da vielleicht noch ein bisschen noch zusätzliches Zeugs rein, wird vielleicht das Material ein wenig individualisiert, experimentiert mal damit und dann schickt er das eurem Chef und sagt so, ich will sofort 10 Tage im Jahr haben. Plus. Na, und wenn das gelungen ist, dann ruft uns an.
Sehr gut, perfekt.
Und erzählt von eurem Erfolg. Okay, super. Dann, ja, Christopher, haben wir es soweit?
Ne? Ich denke auch, ja.
Dann eine gute Zeit und dann bis ganz bald wieder.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.